Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo und herzlich willkommen zu Ofenkäse Crimes. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge, weil wir haben unseren ersten Special Guest hier, die liebe Lea.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Natürlich ist auch unser geliebter Raphael wieder da.
Hallo, hallo, hallo.
Und das ist quasi heute unsere erste Folge mit Lea, die heute einen Fall für uns vorbereitet hat. Wir sitzen hier schon, haben leckere Cremant Sekt Gläschen gefüllt zur Lockerung der Zunge. Und ja, Lea, magst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist und wo wir uns herkennen?
Ja, also ich finde unsere, wie soll ich sagen, Geschichte bis jetzt sehr spannend, weil wir waren ja schon sehr viel irgendwie. Wir haben angefangen als quasi Mitbewohner.
Genau.
Erst in derselben Wohnung,
ja.
Dann im selben Haus,
yes.
Dann als Nachbarn.
Dann als Nachbarn.
Und darüber hat sich eine ganz wunderbare Freundschaft entwickelt, finde ich.
Sweet.
Ja. Dann waren wir zeitweise auch KollegInnen bis vor kurzem.
Das war sehr schön.
Ja, das fand ich auch. Und wir vermissen dich auch alle sehr auf der Arbeit.
Ich vermisse euch auch.
Kannst ja mal irgendwann zu Besuch kommen.
Ja, sehr gerne.
Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Und ich hoffe, dass diese Freundschaft auch noch viele Jahre weiterhin bestehen wird.
Da kannst du Gift drauf nehmen. Kommt drauf an, wie du es heute hier im Podcast machst. Dann überlege ich mir das nochmal, ob das...
Wir sind sehr kritisch. Ich beäug das hier aus der Distanz.
Genau, kurze Lagebeschreibung. Also Lea sitzt mir gegenüber und Raphael, der hier unseren Tontechniker macht, sitzt hier wie so ein Barber auf der Couch und guckt sich das hier an.
Ja, ich höre aber fleißig zu. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich heute gar nichts zum Besten geben darf.
Ja, du darfst auch natürlich mitreden. Ja, und die liebe Lea hat uns heute einen Fall mitgebracht und ich war wirklich dieses Mal ganz diszipliniert. Ich habe mir nichts darüber im Vorfeld irgendwie reingezogen, nichts gelesen, nichts gegoogelt. Du hast mir eben schon ein paar Bilder geschickt und möchtest du mal so ungefähr sagen, was heute so das Thema ist, bevor wir dann wirklich in den Fall einsteigen?
Ja, mich würde dann kurz interessieren, weil der Name, den kennt man, finde ich, doch auch in Deutschland, aber der hat dir bzw. euch auch nichts gesagt?
Also mir nicht, dir, Raffi?
Nee.
Genau, der Name ist Harvey Milk, hast du gesagt, ne?
Harvey Milk, genau. Harvey Milk ist in den USA eine sehr bekannte Persönlichkeit, auch außerhalb der Community, in der wir uns gleich bewegen werden. Er ist vor allen Dingen in die Geschichte eingegangen als erster geouteter homosexueller Politiker der USA. Und dann eben auch in die Geschichte eingegangen für seinen gewaltsamen Tod, den er gestorben ist. Harvey Milk hat ein großes Erbe hinterlassen, das vor allen Dingen in der wichtigsten Stadt, in der er gelebt und gearbeitet hat, hinterlassen hat, in San Francisco.
Mhm.
Das heißt, wir werden uns gleich auf die andere Seite des großen Teiches begeben, eine kleine Zeitreise machen, in die vor allen Dingen in die 1970er.
Okay.
Genau. Und ja, ich will dann jetzt auch eigentlich gar nicht zu viel verraten. Also es geht heute halt um sein Leben, um sein Wirken, darum, warum sein Leben frühzeitig geendet hat. Und auch ein bisschen um die Situation queerer Menschen damals und heute.
Genau, und das passt ja auch thematisch irgendwie ganz gut. Diesen Monat ist nämlich Pride Month. Und genau, da haben wir gedacht, könnten wir heute mal einen Fall drüber machen. Und Raphael und ich können uns jetzt so ein bisschen zurücklehnen und wir hören dir fleißig zu. Ich mache mir ein paar Notizen auch. Ja, und wie am Ende jeder Folge wird es heute ein Dreier Guilty Pleasure geben. Okay, das klingt ein bisschen falsch. Das
klingt ziemlich falsch.
Und ich habe auch am Ende noch eine kleine Kriminalgeschichte aus Aachen vorbereitet, was Lustiges. Und ich würde sagen, Bühne frei für unsere liebe Freundin Lea.
Er kann es kaum glauben. Tausende Menschen stehen am Straßenrand und jubeln ihm zu. Jack hat einen Arm um ihn gelegt und lächelt etwas schüchtern in die Menge. Sie haben es geschafft. Endlich geschafft. Er, Jack und die Menschen um sie herum, deren Vorstellung eines besseren San Francisco er in den kommenden Jahren als Stadtrat vertreten soll. Aber wird ihm das gelingen? Denn wir haben das Jahr 1977 und er ist der erste offen schwule Politiker der USA. Es ist 1977. Jimmy Carter ist seit fast einem Jahr Präsident. Der Son of Sam wird im Sommer dieses Jahres gefasst. Deutschland wird in Atem gehalten von immer wieder neuen Terroranschlägen der RAF. Und in Frankreich wird der letzte Mensch Westeuropas hingerichtet. Wir befinden uns aber auch in einer Zeit, in der man als queerer Mensch besonders gefährlich lebt und täglich damit rechnen muss, Opfer von Polizeigewalt, Beschimpfungen und Queerbashing zu werden. Damit man sich etwas besser vorstellen kann, unter welcher Art oft vollkommen willkürlicher Diskriminierung man als queerer Mensch leiden musste, gebe ich euch jetzt einen kurzen Überblick über die damalige Rechtslage. Wer Montag vor 2 Wochen die Folge von Puppies and Crime über die Ermordung von Declan Flynn gehört hat, kann sich vielleicht noch an das ein oder andere erinnern. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war Queersein verboten. Queersein, das heißt nicht cisgender, nicht hetero, nicht wie die Gesellschaft einen haben möchte. Queer ist immer ein Dagegensein, ein Aufbegehren. Es ist politisch und kämpferisch und lange Zeit war es auch ein Schimpfwort. Und dabei fing alles ausgerechnet im 19. Jahrhundert so vielversprechend an. Mehrere Länder schaffen Gesetze ab, die Homosexualität kriminalisieren. Darunter die Niederlande, das Königreich Bayern, Brasilien und Japan. Anfang des 20. Jahrhunderts, besonders zwischen den beiden Weltkriegen, gibt es eine florierende kulturelle queere Szene in den USA. Queere Figuren finden sich in Filmen, Musicals und Cartoons. In Greenwich Village gibt es ein lesbisches Café und 1929 wird der erste schwule Porno gedreht. Er hieß The Surprise of a Night. Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch ist von der ehemals homophilen Atmosphäre nichts übrig geblieben. Rein gar nichts. Bis zum Jahr 1962 ist gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr in allen 50 Bundesstaaten der USA strafbar. Grundlage bilden sogenannte Sodomiegesetze. Diese Gesetze gehen noch zurück auf die puritanischen Kolonisten des 19. Jahrhunderts und enthalten je nach Staat nicht nur Gesetze bezüglich Sex zwischen gleichgeschlechtlichen PartnerInnen, sondern sogar zwischen nicht gleichgeschlechtlichen, verheirateten Paaren. Im Jahr 1986 werden diese Gesetze im Fall Bowers vs. Hardick als konstitutionell rechtmäßig bestätigt und erst im Jahr 2003 im Fall Lawrence vs. Texas nimmt der Supreme Court, also der oberste amerikanische Gerichtshof, diese Entscheidung zurück und erklärt Sodomiegesetze in den verbliebenen 14 Bundesstaaten für verfassungswidrig. Sodomie wird bis 1962 mit langen Gefängnisstrafen oder harter körperlicher Arbeit bestraft und erst im Zuge einer nationalen Reformationskampagne zur Angleichung der Gesetzestexte wird Illinois in diesem Jahr der erste Bundesstaat, der einvernehmliche Sodomie aus seinem Strafgesetzbuch streicht. Bis im Jahr 2003 Sodomiegesetze landesweit für verfassungswidrig erklärt werden, kann man in Idaho zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden und in Michigan bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe. Die Weltgesundheitsorganisation oder WHO streicht Homosexualität sogar erst 1990 von seiner Liste der Krankheiten. Obwohl die Zeiten für die queere Gemeinschaft also alles andere als rosig sind, werden in den 60er Jahren homophile Bestrebungen von den neu entstandenen liberalen Bürgerrechts-, Black Power- und feministischen Bewegungen aufgegriffen und junge Schwule und lesbische AmerikanerInnen schließen sich dem breit aufgestellten Kampf gegen Rassismus, Sexismus und westlichem Imperialismus an. Zwar gab es bereits vor 1969 organisierte Bestrebungen der Queer-Rechtsbewegung, zum Beispiel der später noch wichtigen Mattachine Society, aber keine schaffte es, den großen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Damals war gleichgeschlechtlicher Sex ein Kündigungsgrund für Vermieter. Wer nachts in den Parks oder am Strand beim sogenannten Cruisen erwischt wurde, konnte für mehrere Tage im Gefängnis landen, und die queeren Clubs im Greenwich Village wurden regelmäßig von der Polizei gestürmt und BesucherInnen wurden verhaftet, verprügelt und gedemütigt. In den frühen Morgenstunden des 28. Juni 1969 bringt eine Polizeikontrolle des bekannten Stonewall Inn das Fass schließlich zum Überlaufen. Schwule und Transgender liefen sich für mehrere Tage erbitterte Straßenschlachten mit der nicht minder gewalttätigen Polizei. Ein Zeuge fasste die Aufstände so zusammen: "The word is out. Christopher Street shall be liberated. The facts have had it with oppression." Was so viel heißt wie: Die Katze ist aus dem Sack. Die Christopher Street befreit sich. Den Tunden reicht es mit der Unterdrückung. Die Stonewall Riots werden allgemein als Beginn des Gay Liberation Movement, zu Deutsch der schwulen Befreiungsbewegung, angesehen und als Grundstein für die Verbesserung von Queer-Rechten in den USA im 20. Jahrhundert. Ich könnte jetzt noch die restliche Zeit über die Abläufe und die Bedeutung der Stonewall Riots und queerer Geschichte erzählen, aber kommen wir endlich zu ihm. Zu Harvey Milk, dem ersten geouteten homosexuellen Politiker der USA. Harvey Bernard Milk wird im Jahr 1930 als zweiter Sohn litauisch-jüdischer Einwanderer geboren. Sein einziger Bruder Robert ist 3 Jahre älter als er. Er hat eine glückliche Kindheit, verkleidet sich gerne mit Robert als Cowboy und entdeckt früh seine Begeisterung für die Oper. Dann steht er vor dem Radio, breitet die Arme aus und tut so, als wäre er ein Komponist. Nur wenn die anderen Kinder ihn wegen seiner großen Nase und abstehenden Ohren hänseln, ist das nicht so schön. Vielleicht lässt Harvey genau deshalb seinen Charme und Witz nur so losfeuern und spielt gerne den Klassenclown. In der Highschool interessiert er sich dann neben der Oper auch für Football, wird aber weder ein herausragender Spieler, noch versucht er ernsthaft Komponist zu werden. Harvey ist nie wirklich ernst. Unter seinem Foto im Highschool-Jahrbuch steht: "Glimpy Milk, and they say women are never at a loss for words." Was in etwa "Glimpy Milk, und da heißt es, Frauen fehlen niemals die Worte" bedeutet. Der Name Glimpy ist eine Anspielung auf die gleichnamige Figur aus den Eastside-Kicks-Filmen der 1940er Jahre, gespielt von Hans Hall. Im erfolgreichsten Film Let's Get Tough von 1942 tritt die Gruppe Jugendlicher, zu der auch die Figur Glimpy gehört, mit den Worten "Let's kill a million Japs" der Armee bei, kämpft im Zweiten Weltkrieg und enttarnt einen japanischen Spionagering. Also die 3 Fragezeichen für Erwachsene. Glimpy fungierte hauptsächlich als Comic Relief und Clown der Gruppe und da leitet sich dann der Spitzname für Harvey ab. Obwohl Harvey schon früh weiß, dass er etwas anders ist als die anderen Jungen und besagte Jungen von seinen Annäherungsversuchen nicht gerade begeistert sind, versucht er doch, seine Sexualität vor seiner Familie geheim zu halten. Kein Wunder, dass keiner seiner Kommilitonen an der State University of New York at Albany, an der er von 1947 bis 1951 Mathematik auf Lehramt studierte, ihn je für homosexuell gehalten hätte. Nach der Universität tritt Harvey als Tauchlehrer in die Navy ein und kämpft im Koreakrieg. Der ging bis zum 27. Juli 1953. 2 Jahre später wird Harvey ehrenhaft mit Offiziersrang entlassen und beginnt an der George W. Hewlett High School auf Long Island zu unterrichten. Ein Jahr später lernt er am Jacob Rees Park Strand seine erste große Liebe, Joe Campbell, kennen. Joe ist ein richtiger Sunnyboy mit kurzen braunen Haaren und unglaublich langen Wimpern. Damals war der Strand in Queens ein bekannter Treffpunkt für Schwule. Dort ging man hin, um zu cruisen, für schnellen, unkomplizierten Sex. Warum man dafür an einen Strand oder in die öffentliche Toilette eines Parks gehen muss, erklärt sich, wenn man weiß, dass gleichgeschlechtlicher Sex damals oft ein sofortiger Kündigungsgrund für den Vermieter war. Aber die vermeintlich schnelle Nummer ist für Harvey Liebe auf den ersten Blick. Und er legt sich mächtigst ins Zeug, um den 20-jährigen Joe für sich zu gewinnen. Selbst als sie schon zusammengezogen sind, schreibt er ihm noch Liebesgedichte und Liebesbriefe. 56 dieser Briefe kann man heute im Gay and Lesbian Center der San Francisco Library einsehen. Allerdings sind sie ziemlich kitschig und enthalten Zeilen wie: Im letzten Jahr durfte ich dich 365 Tage mehr lieben. Ich durfte dich 365 Tage intensiver lieben. Außerdem benutzt Harvey für sich und Joe das japanische Anredepartikel San, wofür ihn einige heute wahrscheinlich für einen ziemlichen Weep halten würden. Nachdem das Paar zwischenzeitlich nach Texas gezogen war, trennen sie sich nach 6 Jahren Beziehung im Jahr 1962. Da habe ich übrigens in einem Podcast, den ich als Quelle benutzt habe, gehört, dass Harvey das ziemlich kaltschnäuzig aus dem Nichts gemacht hat, diese Trennung, indem er wohl Joe einfach nur gefragt hat, hast du in letzter Zeit übers Ausziehen nachgedacht? Und Joe, nein. Harvey, ja, dann solltest du es mal tun. Also so hat Harvey 6 Jahre Beziehung beendet. Harvey hält seine Sexualität zwar nicht grundsätzlich geheim, aber zumindest seiner Familie erzählte er immer noch nichts und zieht es sogar in Betracht, eine lesbische Freundin aus Miami zu heiraten, damit ihnen beiden unangenehme Fragen erspart bleiben. Solche Arrangements waren nicht unüblich und auch heute noch versteht man unter dem Begriff Bart oder im Englischen Beard einen romantischen Partner zum Zweck der Verheimlichung der eigenen sexuellen Orientierung. Letzten Endes entscheidet sich Harvey jedoch dagegen und lernt schließlich kurz darauf den 10 Jahre jüngeren Craig Rodwell kennen. Im Gegensatz zu Joe ist Craig eher wie der süße Junge von nebenan und im Gegensatz zu Joe interessiert sich Craig für Politik, will Politik machen, will sie verändern. Craig ist es, der Harvey zum ersten Mal mit dem politischen Kampf für mehr homosexuellen Rechte in Kontakt bringt. Er selbst ist Mitglied der Mattachine Society, einer frühen Organisation zur Verbesserung besonders der Schwulenrechte, die 1950 in Los Angeles gegründet worden war. Kurze Zeit, nachdem Craig wegen Anzetteln eines Aufstandes und Exhibitionismus 3 Tage im Gefängnis verbringt, endet die Beziehung allerdings schon wieder. Exhibitionismus ist hier übrigens nicht so wie heute zu verstehen, sondern es ging darum, dass Craig am Strand keine Badebekleidung getragen hatte, die von oberhalb des Bauchnabels bis zum Ende der Oberschenkel reichte. Aber weil dies nicht Craigs einziges Zusammentreffen mit der Polizei bleibt und er zur Durchsetzung besserer Rechte Gewalt gegen die Polizei befürwortet, trennt sich Harvey. Mittlerweile befinden wir uns Mitte der 60er und zusammen mit seinem neuen Freund Jack Gallen McKinley, der erst 16 Jahre alt ist, streckt Harvey zum ersten Mal selbst die Fühler Richtung Politik aus. Harvey, der mittlerweile schon 34 ist, lädt Jack ein, bei der Wahlkampagne des Republikaners Barry Goldwater mitzuarbeiten. Goldwater strebte damals das Amt des Präsidenten an, verlierte aber haushoch gegen Lyndon B. Johnson, der das Amt bereits ein Jahr zuvor nach dem Attentat auf John F. Kennedy übernommen hatte. Jack ist trotz seiner jungen Jahre bereits Stage Manager, zu Deutsch Inspizient, für Tom O'Horgan, der unter anderem das Drehbuch für das Musical hergeschrieben hat. Ein Inspizient ist am Theater, aber auch im Rundfunk und Fernsehen für den reibungslosen Ablauf von Proben verantwortlich. Im Jahr 1969 sah der Tourplan für Hair als nächstes Ziel San Francisco vor und so zieht es Jack und mit ihm Harvey vom Big Apple an die amerikanische Westküste in die City of Fog, die Stadt des Nebels oder San Fran, wie unwissende Ostküstler auch sagen würden. Als Jack kurze Zeit später ein Jobangebot für eine Produktion des Musicals Jesus Christ Superstar in New York erhält, endet die stürmische Beziehung der zwei Männer. Harvey hat sich nämlich so sehr in San Francisco verliebt, dass er einfach dort bleibt. Vor seiner Zeit als Politiker hat Harvey viele Jobs, lässt sich treiben. Mal hierhin, mal dorthin. Und in San Francisco arbeitet er zeitweise bei einer Investmentfirma, bis diese ihn feuert, weil er sich aus Protest gegen die US-Invasion in Kambodscha die Haare lang wachsen lässt. In den folgenden Jahren wandelt sich Harvey immer mehr vom konservativen Sohn jüdischer Einwanderer zum Alt-Hippie in ausgewaschenen Jeans mit traurigen Augen, wie ihn ein damaliger New York Times-Artikel beschreibt. Anfang der 70er Jahre zieht es Harvey schließlich wieder für 2 Jahre nach New York, wo er beginnt, für den Arbeitgeber seines Ex-Freundes Jack zu arbeiten. Er unterschreibt bei Tom O'Horgan als Produktionsleiter sowohl für das Stück Lenny als auch Inner City. ArbeitskollegInnen und Freunde erinnern sich, dass Harvey nie glücklicher gewirkt hat als während der Zeit bei der Theatergesellschaft. Zusammen mit seinem 18 Jahre jüngeren Freund Joseph Scott Smith, einem Aktivisten für Schwulenrechte und späteren Wahlkampfleiter, gründet Harvey im März 1973 ein Geschäft für Kameras und Fotografiebedarf in der Castro Street in San Francisco. Als Harvey und Scott ihren Laden in der Castro Street eröffnen, liegen die Stonewall Riots, über die wir zu Beginn kurz gesprochen haben, also mal gerade 4 Jahre zurück. Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr zwischen Männern wird noch für 7 weitere Jahre strafbar sein in den USA. Doch nachdem er bisher eher politisch engagierte Freunde hatte, wird nun auch Harvey selbst auf die politischen Ungerechtigkeiten aufmerksam, unter denen die Queer Community leidet. Besonders in San Francisco äußerte sich diese, denn dort werden im Jahr 1971 44 Mal so viele Männer wegen Sex in der Öffentlichkeit verurteilt wie in New York, nämlich 2800 in San Francisco und nur 63 in New York. 2 Erlebnisse ganz besonders entfachen den Wunsch nach Veränderungen in Harvey. Es war nämlich so, dass eines Tages eine Lehrerin von der Nachbarschafts-Highschool in das Geschäft von Harvey und Joseph kam und gesagt hat, sie bräuchte ein, ich glaube, was es heute ein Overhead-Projektor wäre, müsste sie sich ausleihen, weil die Schule so unterausgestattet ist, dass sich das niemand dort leisten kann. Und das andere Erlebnis ist 1973 passiert, als ein Finanzbeamter einfach so in das Geschäft auf die Castro Street gekommen ist und Harvey vorwirft, eine bestimmte Steuer nicht gezahlt zu haben. Da fängt Harvey einen Streit mit dem Mann an und beschwert sich wochenlang beim Büro des Gouverneurs. Nachdem dies nur eine Minderung der Steuer, aber keinen Erlass zustande bringt, entscheidet sich Harvey dazu, für einen Sitz im Stadtrat von San Francisco zu kandidieren. I finally reached the point where I knew I had to become involved or shut up. Zu Deutsch etwa, mir wurde in diesem Moment bewusst, dass ich mich entweder einmischen muss oder für immer die Klappe halte. Das Ergebnis der ersten Wahl zum Stadtrat im gleichen Jahr zeigt zwar deutlich, dass Harvey bis dato nur wenig Erfahrung mit Politik hat, allerdings fehlt es ihm auch an großen Unterstützern, Geld und Organisation. Seine flammenden Reden und der kluge Umgang mit den Medien katapultieren ihn dennoch mit Hilfe der Unterstützung von Besitzern von Schwulenclubs und Bars auf Platz 10 von 32 Kandidaten. Bereits früh in seiner politischen Karriere macht sich Harvey für Koalitionen stark, arbeitet mit verschiedenen Gewerkschaften zusammen und nach einem Vorfall, bei dem eine alteingesessene Handelsgesellschaft verhindern will, dass ein schwules Paar für ihr Geschäft eine Handelslizenz bekommt, gründet Harvey kurzerhand die Castro Village Association, eine Handelsgesellschaft extra für queere Unternehmensleiter und Geschäftseigentümer. Einer von Harveys Grundsätzen ist nämlich, dass queere Menschen bei queeren Unternehmen einkaufen sollten. Weiteren Auftrieb erhielt das Castro-Viertel durch die Castro Street Fair, einer Messe, die Harvey ab 1974 organisiert. Je mehr Aufmerksamkeit das Viertel erhält, desto größer wird auch Harveys Einfluss in San Francisco. Bereits vor seiner zweiten Kandidatur für den Stadtrat im Jahr 1975 inszeniert er sich gerne als Bürgermeister der Castro Street. Er hat sich diesen Titel übrigens selber gegeben. Also er ist in dem Jahr von einem Journalisten interviewt worden und hat dann gesagt, ungefähr sowas wie, ja, die Leute nennen mich den Bürgermeister der Castro Street, aber es ist nie herausfindbar gewesen, welche Leute das gewesen sind, bis dann aufgrund dieses Interviews die Leute tatsächlich anfingen, ihn so zu nennen. Harvey ist der Mann für kleine Leute, der sich gegen die Ansiedlung großer Unternehmen im Viertel ausspricht und sich für eine bessere Unterstützung alleinerziehender Mütter einsetzt. Um im zweiten Wahlkampf bessere Chancen zu haben, ändert Harvey ab 1975 sein Image. Er schneidet sich die Hippie-Haare ab und schwört, nie wieder Marihuana zu rauchen oder ein schwules Badehaus zu besuchen. Die waren ein nicht minder unsicherer Ort zum Cruisen wie die Parks und Strände und wurden genauso regelmäßig von der Polizei gestürmt. Also die muss man sich so vorstellen, wie heute vielleicht irgendwelche großen Saunen in Köln, wo man allerdings nur als Mann reinkam und sich nur zum anonymen Sex getroffen hat. Die Rechnung geht auf und Harvey kann sich die Unterstützung der Teamster-Gewerkschaft, der Feuerwehr und der Gewerkschaft der Bauarbeiter sichern. Zwar reicht es wieder nicht für einen Sitz im Stadtrat, aber der neu gewählte Bürgermeister George Moscone, der als Senator maßgeblich an der Abschaffung des Sodomiegesetzes in Kalifornien ein Jahr zuvor mitgewirkt hat, erkennt Harveys Leistungen öffentlich bei einem Besuch in Harveys Wahlkampfzentrale in der Castro Street an. George bietet Harvey sogar einen Sitz in der Stadtkommission an, eine Form der städtischen Kommunalverwaltung. Neben dem neuen liberalen Bürgermeister werden auch das Amt des Bezirksstaatsanwalts und des Sheriffs mit Liberalen besetzt und der neue Polizeipräsident Charles Gain kritisiert die Beamten in den Zeitungen, weil sie während der Arbeit trinken und kein Einfühlungsvermögen gegenüber People of Color, also Nicht-Weißen, beweisen. Im Gegenzug hasst die Polizei ihren neuen Präsidenten und den Bürgermeister, der sie in ihren Augen betrogen hat. 1976 arbeitet Harvey zeitweilig aufgrund Georges Hilfe im Board of Permit Appeals, einem Ausschuss, der über Berufungs- und Revisionsanträge entscheidet, wird aber kurze Zeit später gefeuert, weil er für einen Sitz in der California State Assembly kandidieren will. Darunter stelle ich mir sowas wie einen Teil des Landtages vor, sowas in Deutschland der Landtag wäre. Doch George war bereits einen Hinterzimmer-Deal mit dem Leiter der Assembly eingegangen, dass jemand anderes den Posten übernehmen soll. Wieder scheitert ein Sieg an der schlechten Organisation von Harveys Wahlkampf. Die Assistentin des Wahlkampfleiters war zum Beispiel ein 11-jähriges Mädchen. Als 1977 der Stadtrat in San Francisco erneut gewählt wird, hat Harvey endlich aus seinen Fehlern gelernt und kann sich eine breite Unterstützungsgemeinschaft sichern. In diesem Jahr treten 17 Kandidaten zur Wahl als Stadtrat an. Mehr als die Hälfte von ihnen queer. Und Harveys ernstzunehmendster Gegner ist der homosexuelle Unternehmer Rick Stokes, der sich jedoch im Gegensatz zu Harvey nicht deutlich für die queere Community einsetzt, sondern über sich selbst sagt: Ich bin ein Unternehmer, der nur zufällig schwul ist. Harvey bleibt sich aber selbst treu und sagt in einem Interview der New York Times: Wir brauchen keine verständnisvollen Liberalen. Wir wollen Homosexuelle, die Homosexuelle vertreten. Ich vertrete die alltäglichen Homosexuellen, den 14-jährigen Ausreißer aus San Antonio. Wir müssen 100 Jahre Verfolgung wieder gut machen. Wir müssen den armen Ausreißer aus San Antonio Hoffnung geben. Homosexuelle wie er gehen in die Bars, weil die Kirche feindselig ist. Sie brauchen Hoffnung. Sie brauchen auch ein Stück vom Kuchen. Obwohl er sich auch in diesem Wahlkampf auf Strategien des kleinen Mannes verlässt und unter anderem Dutzende Reden hält und stundenlange Händeschütteln betreibt, gewinnt Harvey am 8. November 1977 die Wahl zum Stadtrat mit 30% der Stimmen. Endlich haben sie es geschafft. Endlich sitzen sie an den Hebeln der Veränderung. Und keiner, weder Harvey selbst noch einer seiner 1000 Anhänger, die ihn nach Bekanntgabe des Wahlsieges bejubeln, hätte gedacht, dass der große Traum in knapp einem Jahr ein brutales Ende finden wird. Obwohl, vielleicht hat Harvey es kommen sehen. Vielleicht hat er geahnt, was sich da unter seinen neuen KollegInnen zusammenbraut. Denn seit seinem Antritt für die California State Assembly erhält Harvey vermehrt Todesdrohungen und beginnt sich nach seiner Wahl in den Stadtrat ernsthaft Sorgen zu machen, ob er möglicherweise Opfer eines Attentats werden könnte. Er hält seine Gedanken auf insgesamt 3 Aufnahmebändern fest, auf denen er unter anderem seinen Nachfolger bestimmt, falls er ermordet werden sollte. Auf einem der Bänder hört man ihn sagen: Falls mein Hirn von einer Kugel durchbohrt wird, soll diese Kugel der Anstoß für alle sein, sich zu outen. Die erhöhte Aufmerksamkeit, die Harvey durch sein neues Amt erhält, wird auch dadurch weiter befeuert, dass seine Vereidigung nationale Schlagzeilen macht, er öffentlich den afroamerikanischen Baseballspieler Jackie Robinson unterstützt und Arm in Arm mit seinem neuen Liebhaber Jack Lehrer zum Rathaus marschiert. You can stand around and throw bricks at Silly Hall, or you can take it over. Well, here we are, soll er neben Jack gesagt haben, was ungefähr heißt: Ihr könnt das Ratloshaus entweder mit Steinen bewerfen oder ihr könnt es erobern. Tja, jetzt sind wir hier. Neben Harvey werden folgende andere Kandidaten zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt: Die alleinerziehende Mutter Carol Ruth Silver, der Sino-Amerikaner Gordon Lau, die Afroamerikanerin Ella Hill Hutch und der ehemalige Polizist und Feuerwehrmann Daniel White.
Da habe ich eine kurze Nachfrage.
Ja.
Sino-Amerikaner heißt was?
Sino-Amerikaner sind Einwanderer aus China. So.
Okay.
Ja. Wie schon bei seiner Anstellung in der Investmentfirma fällt Harvey auch im Stadtrat damit auf, unberechenbar und angeberisch zu sein und keine Angst davor zu haben, sich mit erfahrenen Mitgliedern anzulegen. Zwar macht ihn das schnell zum engsten Vertrauten des Bürgermeisters George Moscone, aber unter seinen KollegInnen wird er immer unbeliebter. Vor allem Dan White kann es ihm nicht verzeihen, dass Harvey ihn bei einer Abstimmung erst unterstützt und schließlich seine Meinung ändert, was dazu führt, dass Dan eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen nicht einhalten kann. Seitdem stimmt er gegen jedes Vorhaben und jeden Antrag, den Harvey stellt. Harvey lässt sich von so etwas nicht beirren und beginnt seine Amtszeit damit, sich für ein Ende der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung einzusetzen und die schnell folgende Verabschiedung einer entsprechenden Verordnung zeigt laut der New York Times den wachsenden politischen Einfluss der Homosexuellen. Nur Dan stimmte gegen die Verordnung. Eine zweite, möglicherweise etwas weniger ernsthafte Angelegenheit, die Harvey am Herzen liegt, ist die Beseitigung von Hundeexkrementen. Er setzt eine neue Verordnung durch, die wie in Deutschland die Beseitigung von Hundeexkrementen zur Verantwortung der jeweiligen BesitzerInnen macht. Das Gesetz wird scherzhaft Pooper Scooper Law genannt oder Häufchen-Schäufelchen-Gesetz. Dazu muss man vielleicht auch noch wissen, dass Harvey in dem Kamerageschäft in der Castro Street, was dann ja auch seine Wahlkampfzentrale war, quasi wie Hof gehalten hat und so ein bisschen der König des Viertels tatsächlich war, zu dem dann auch mitten im Wahlkampf Bewohner des Castro-Viertels kamen und gesagt haben, hey Harvey, ich habe das und das Problem, wie kannst du mir helfen? Und er hat dann neben diesem Häufchen-Schäufelchen-Gesetz auch noch ganz viele neue Stoppschilder aufstellen lassen, hat sich eben für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt, hat den öffentlichen Personennahverkehr unterstützt. Also er ist jeden Morgen mit dem Bus zur Arbeit gefahren und solche Sachen eben. Also er hat wirklich auch, nachdem er im Amt war, versucht, Politik für kleine Leute zu machen. Im Sommer 1978 stehen die kalifornischen Gouverneurswahlen an und der Abgeordnete John Briggs aus Orange County richtet seinen Wahlkampf auf die sogenannte Briggs-Initiative aus, einer Wählerinitiative, die es zur Pflicht erklärt hätte, queere LehrerInnen in ganz Kalifornien erst zu outen und dann zu feuern. Da er selbst ursprünglich Lehrer war, kämpft Harvey leidenschaftlich dafür, dass die Initiative abgeschmettert wird. Daher verbringt er die meiste Zeit des Sommers damit, Brick auf jede seiner Veranstaltungen zu verfolgen und gegen ihn zu protestieren. Eine kleine Auszeit nimmt er sich nur auf der jährlichen Pride Parade in Los Angeles und in San Francisco. Ein bisschen Spaß muss ja bekanntlich sein. Auf der Pride Parade in San Francisco hält Harvey dann seine berühmteste Rede, die sogenannte Hope Speech. An diesem Jahrestag der Stonewall Riots möchte ich meine queeren Brüder und Schwestern darum bitten, sich für den Kampf einzusetzen. Den Kampf für sich selbst, für ihre Freiheit und für ihr Land. Wir können keine Rechte für uns erringen, wenn wir uns bloß leise in unseren Schränken verstecken. Wir outen uns und machen Schluss mit den Lügen, den Legenden und den falschen Anschuldigungen. Wir outen uns, um die Wahrheit über Homosexuelle zu erzählen, denn ich bin diese Verschwörung des Schweigens leid und daher werde ich darüber sprechen. Und ich will, dass ihr darüber sprecht. Ihr müsst euch outen. Outet euch vor euren Freunden, vor eurer Familie. Der letzte Satz wird dann auch zu einem der berühmtesten Zitate von Harvey. Da in diesem Jahr bereits mehrere homophobe Gesetze und Initiativen verabschiedet wurden und sich die allgemeine Lage im Land auch wieder eher gegen die queere Community wendet, überrascht es viele, dass die BRICS-Initiative vom ehemaligen kalifornischen Gouverneur Ronald Reagan, dem aktuellen Gouverneur Jerry Brown und sogar von Präsident Jimmy Carter als Verletzung der Individualrechte kritisiert und schließlich abgelehnt wird. Für Harvey ein wahnsinniger Erfolg. Wir springen einige Monate in die Zukunft. Der Sommer ist lange vorbei. Bald beginnt die Weihnachtszeit. 10 Monate ist es her, dass Harvey und die anderen 9 Stadträte vereidigt wurden. Da gibt Dan White am 10. November 1978 seinen Rücktritt bekannt, weil sein Jahresgehalt von fast $10.000 angeblich nicht ausreiche, um seine Familie zu ernähren. Heute wären das aufgrund der Inflation übrigens etwa $40.000. Doch Dan bittet bereits einige Tage später um seine Wiedereinsetzung, welcher Bürgermeister Mosconi zunächst zustimmt. Nach kurzer Bedenkzeit und auf Abraten einiger Mitglieder des Stadtrates entscheidet sich George jedoch dafür, jemand Neuen einzusetzen, der die wachsende ethnische Vielfalt und die liberale Haltung des Stadtrates repräsentieren würde. Schon am 27. November 1978 will George Dans Nachfolger benennen. Dazu soll es jedoch nicht mehr kommen. Dan kann sich unentdeckt Zutritt zum Rathaus verschaffen, indem er einen Kellereingang nutzt und dadurch die Metalldetektoren am Haupteingang umgeht. Er eilt durch die Flure seines ehemaligen Arbeitsplatzes, in der Tasche ein 38er-Revolver. Kurze Zeit später hören Zeugen laute Stimme, gefolgt von Schüssen aus Georges Büro. Dan schießt ihm mit dem Revolver, den er noch aus seiner Zeit als Polizist besitzt, in die Schulter, die Brust und zweimal in den Kopf. Auf dem Weg zu seinem alten Büro fängt Dan den nichtsahnenden Harvey ab und bittet ihn, kurz das Büro zu betreten. Dann schießt er 5-mal auf Harvey, 2-mal davon in den Kopf. Diane Feinstein, die Vorsitzende des Stadtrates, findet Harvey wenige Minuten später mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegend. Er ist tot. Der Presse sagt Diane am selben Tag: Heute erlebte San Francisco gleich 2 Tragödien von unglaublichem Ausmaß. Als Vorsitzende des Stadtrates ist es meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Bürgermeister George Mosconi und der Stadtrat Harvey Milk erschossen wurden und dass der Verdächtige der ehemalige Stadtrat Daniel White ist. George wurde 49 Jahre alt, Harvey nur 48. Innerhalb einer Stunde stellt sich Dan der Polizei und noch am selben Tag kamen Hunderte zum Rathaus, um Blumen niederzulegen. Mit der Ermordung von Harvey und George nimmt die Tragödie eigentlich erst ihren Anfang. Dan wird wegen zweifachen Mordes verhaftet und ohne Aussicht auf Kaution festgehalten. Und obwohl Dan gestanden hat, droht ihm die Todesstrafe, da er Beamten ermordet hat. Aber wer ist Dan White eigentlich? Nur ein verbitterter Ex-Mitarbeiter, der seine Rachefantasien an seinem Vorgesetzten und ehemaligen Rivalen auslebt? Ein politisch motivierter Mörder? Ein Schwulenhasser? Auf den ersten Blick ist Dan kein so schlechter Kerl. Er hat im Vietnamkrieg gedient, setzt sich in seinem Stadtteil für die Verbrechensbekämpfung ein und hätte eine Woche nach dem Attentat eine Medaille verliehen bekommen sollen, weil er eine Frau und ihr Kind aus einem brennenden Haus gerettet hat. Freunde nennen ihn einen All-American Boy. Laut eigener Aussage hegte er auch keinen besonderen Groll gegen queere Menschen. Und obwohl er ein Jahr zuvor gegen Harveys Verordnung stimmte, soll er ebenso gesagt haben: Ich respektiere die Rechte aller Menschen, selbst wenn sie homosexuell sind. Einer von Dans Beratern, der ebenfalls schwul ist, sagt über ihn sogar: Dan hatte mehr mit Harvey gemeinsam als mit irgendjemandem sonst im Stadtrat. Vielleicht hätte alles ganz anders laufen können. Vielleicht hätten Harvey und Dan sowas wie Freunde werden können. Nachdem Harvey in Dans Auffassung nach allerdings bei der Abstimmung über die Errichtung des Seniorenheimes hintergangen hat, wechselt er kein Wort mehr mit Harvey und ließ alle Gespräche nur noch mit Hilfe von Beratern führen. Im Gegensatz zu dem Bild, das Dan von sich in der Presse präsentiert, beschreiben ihn andere Bekannte als impulsiv und kompetitiv und dass er nur sehr schlecht verlieren konnte. Dans erster Wahlkampfleiter kündigt sogar nach der Hälfte des Wahlkampfes und hielt seinen ehemaligen Chef für einen homophoben Egoisten. Der Berater, der die Gespräche zwischen Dan und Harvey vermittelte, sagt über Dan: Als ich mit ihm sprach, wurde mir klar, dass er Harvey Milk und George Mosconi als Verkörperung all dessen sah, was falsch lief in der Welt. Dan zeigt keinerlei Schuldgefühle, während er in seiner Zelle auf die Anklage wartet, und die Polizisten, die ihn bewachen, scheinen ihm auch keineswegs welche verursachen zu wollen, sondern reißen Witze, deren Pointe es ist, Harvey in den Dreck zu ziehen. Damals bestand die Polizei San Franciscos hauptsächlich aus eingewanderten katholischen Iren, die die wachsende queere Community mehr als nur kritisch beäugen und sogar öffentlich T-Shirts mit der Aufschrift "Befreit Dan White" tragen. Ein Hilfs-Sheriff sagt später aus: "Je länger ich das Geschehen im Gefängnis beobachtete, desto weniger hielt ich das, was Dan getan hatte, für die Tat eines Einzelnen, sondern für eine politische Tat, die Teil einer politischen Bewegung war." Als es wenig später zum Prozess kommt, besteht die Jury nur aus weißen Katholiken der Mittelklasse, weil Homosexuelle und Anhänger anderer Minderheiten von vornherein aus dem Jurypool ausgeschlossen worden waren. Einige Mitglieder der Jury weinen, als sie Dans ergreifendes Geständnis hören, und der Verteidiger dankt Dan am Ende seiner Aussage für dessen Ehrlichkeit. Dans Anwalt Doug Schmidt versucht die Jury davon zu überzeugen, dass sein Mandant schuldunfähig sei, da gute Menschen aus gutem Hause niemals jemanden kaltblütig ermorden würden. Schmidt begründet die Schuldunfähigkeit darin, dass Dans gequälter Geisteszustand und seine Depressionen durch die Manipulationen und Enttäuschungen verursacht wurden, die ihm im Stadtrat widerfahren waren. Als weiteren Beweis präsentiert Schmidt angeblich den Umstand, dass Dan am Abend vor der Tat jede Menge Fastfood gegessen hatte und er ja eigentlich auf gesunde Nahrung achtete. Zwar stellt sich Schmidts angebliche Fastfood-Strategie später als Falschmeldung heraus, aber der Name Twinkie-Verteidigung ist unter Anwälten heute noch ein Begriff. Der Spitzname leitet sich von der mit Sahne gefüllten amerikanischen Süßspeise Twinkie ab, die Dan angeblich vor der Tat gegessen haben soll. Also um das noch ein bisschen zu spezifizieren, da kursierten dann in mehreren Zeitungen die Gerüchte, dass der Anwalt versucht hat, das so darzustellen, dass wenn man zu viel Süßkram isst und dann so einen Zuckerflash bekommt, dass das ja so sehr das Gemüt beeinflussen kann, dass man dann quasi einen Mord begeht.
Also kurze Szenenbeschreibung, gerade hier nicht schütteln einfach nur den Kopf, das ist ja völlig absurd.
Ja, es ist, also ich kann nicht nachvollziehen, wie das irgendjemand hatte damals glauben können. Das ist schon völlig abstrus, wie du sagst, ja.
Ich habe irgendwie, musste ich gerade an Snickers Werbung denken, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, aber es wäre genau was rum dann. Okay, weiter geht's, sorry, aber what the fuck einfach. Okay.
Ja. Twinkie hin oder her. Die Jury glaubt der Verteidigung und erklärt Dan des zweifachen Mordes wegen für nicht schuldig. Allerdings wird er des zweifachen Totschlags für schuldig befunden und erhält eine Strafe von 7 Jahren und 8 Monaten. Die Höchststrafe bei Totschlag liegt jedoch je nach Staat bei 10 Jahren. Dan weint, als das Urteil verlesen wird. Vermutlich vor Erleichterung. Es ist wenig verwunderlich, dass die neue Bürgermeisterin Feinstein, die neue Vorsitzende des Stadtrates Carol Ruth Silver und Harrys Nachfolger Harry Britt das Urteil missbilligen. Mehr als nur das. Denn für Harveys Familie, Freunde und Unterstützer ist das Urteil ein Schlag ins Gesicht. Kurz nach Verkündigung des Urteils zieht es die Menschen des Castro-Viertel auf die Straße und auf dem Weg vor das Rathaus skandieren sie laut: "Rache für Harvey Milk" und "Er ist mit Mord davongekommen." Da musste ich übrigens an die ABC-Serie How to Get Away with Murder denken. Also hätte auch gut da in einer Folge besprochen werden können, die Twinkie Defense. Es dauert nicht lange, bis die Situation vor dem Rathaus eskaliert und die etwa 3000 Demonstranten Polizeiautos anzünden und einen brennenden Briefkasten durch ein Fenster des Rathauses werfen. Ein Teilnehmer wird von einem Journalisten gefragt, warum die Demonstranten öffentliches Eigentum zerstören und antworten: "Sag den Leuten doch, wir haben zu viele Twinkies gegessen. Deshalb passiert das hier." Harvey hatte recht, als er sagte, man bewegt nichts, wenn man sich in seinem stillen Kämmerchen versteckt. Und die queere Gemeinschaft schreit in dieser Nacht ihre Wut, ihre Enttäuschung, ihren Schmerz, denen entgegen, die so lange dafür verantwortlich waren. Die Auseinandersetzungen, die als White Night Riots bekannt wurden, dauern mehrere Stunden an. Obwohl der Polizeipräsident seine Leute anweist, keine Gegenmaßnahmen zu ergreifen, fallen am selben Abend mehrere Polizisten mit Schutzausrüstung ausgestattet in einer schwulen Bar auf der Castro Street ein und prügeln eine Viertelstunde wahllos auf die Gäste ein. Danach gehen sie auf Passanten los. Dan White sitzt nur drei Viertel seiner Haftstrafe für zweifachen Totschlag ab und wird am 7. Januar 1984 entlassen. Frank Falsen, der Polizist, der Dan 5 Jahre zuvor verhaftet hatte, trifft sich kurz darauf mit ihm. Sie sind alte Kumpel, aus der Zeit, als Dan selbst noch bei der Polizei war. Dem San Francisco Magazine sagt Frank einige Jahre später, Dan habe ihm erzählt, dass die Morde an George und Harvey von langer Hand geplant waren. Nichts mit Schuldunfähigkeit. Er soll gesagt haben, ich war auf einer Mission. Ich wollte sie alle 4 umbringen. Carol Ruth Silver, die war ein totales Biest. Und Willie Brown, der hat doch eigentlich die Fäden gezogen. 1,5 Jahre später, am 21. Oktober 1985, begeht Dan Suizid, indem er sich im Auto seiner Ex-Frau einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung aussetzt. Er wurde 39 Jahre alt. Sein Anwalt glaubt, Dan wollte sein Leben beenden, weil er den Verlust seiner Familie nicht verkraften konnte und an seiner Tat verzweifelt war. Er war ein kranker Mann, sagte Schmidt. Der San Francisco Chronicle bezeichnet Dan als den wahrscheinlich meist gehassten Mann aus San Francisco. Harvey ist viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Harvey hätte noch so viel bewegen können, so viel erreichen können. Aber was er begonnen hat, lebt in anderen fort. Die Hoffnung, von der er in seiner berühmtesten Rede so viel gesprochen hat, lebt fort. Das Einzige, auf das die jungen Homosexuellen aus Altoona, Pennsylvania und Richmond, Virginia, die sich outen, blicken können, ist Hoffnung. Und man muss ihnen Hoffnung schenken. Hoffnung auf eine bessere Welt, Hoffnung auf ein besseres Morgen, Hoffnung auf ein neues Zuhause, wenn einen die Eltern vor die Tür setzen. Hoffnung darauf, dass alles gut werden wird. Denn Hoffnung geben nicht nur die Homosexuellen auf. Nein, auch die Schwarzen, die Senioren, die Menschen mit Handicap, wir. Wir geben auf. Und wenn ihr in die Komitees und Ämter mehr Homosexuelle wählt, ist das das grüne Licht für alle, die sich ausgeschlossen fühlen. Ein grünes Licht für den Fortschritt. Es bedeutet Hoffnung für eine Gesellschaft, die aufgegeben hat. Denn wenn ein Homosexueller es schaffen kann, steht die Tür endlich allen offen, sagt Harvey in seiner Rede der Hoffnung. San Francisco hat viel dafür getan, dass Harveys Gedenken erhalten bleibt. Und so gibt es heute die Harvey Milk Plaza, die Harvey Milk Civil Rights Academy, den Harvey Milk Memorial Gay Democratic Club und mehr. Sein Leben und Wirken wurde in einer Dokumentation, einem Musical, einer Oper und einem Spielfilm mit Sean Penn in der Hauptrolle dramatisch aufgearbeitet. 2009 erhält Harvey posthum die Presidential Medal of Freedom, die Barack Obama stellvertretend an Harveys Neffen Stuart Milk überreicht. An der Fassade des Hauses in der Castro Street 575, in dem Harvey mit seinem Freund Scott gelebt und gearbeitet hat, wurde 1998 ein Wandbild angebracht, das einen fröhlich lächelnden Harvey zeigt, den Mayor of Castro. Auf dem Gehweg davor ist eine Bronzetafel eingelassen, deren letzter Satz lautet: You gotta give 'em hope. Du musst ihnen Hoffnung geben.
Ja, Lea, ich glaube, Raffi und ich sind gerade am Durchatmen. Ich hatte gerade eben bei der Rede, die du zitiert hast, richtige Tränchen. in den Augen irgendwie. Ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, was ein cooler Typ einfach. Und ich dachte die ganze Zeit so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und ja, ich glaube, ich gebe erstmal das Wort an Raffi, weil ich habe immer noch Tränchen in den Augen.
Ja, ich bin auch ganz ergriffen. Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich reagieren soll, weil es einfach scheiße ist, wie es dann geendet hat. Also ich dachte zuerst, als du erzählt hast von dem Mord, ach ja, okay, der hat halt den umgebracht, weil der Bürgermeister ihn da gekickt hat und der HW war halt Kollateralschaden, aber du hast das ja sehr schön rausgearbeitet, dass es genau das eben nicht war, sondern dass es halt doch ein Hate Crime war. Also er wollte die schwarze Frau da ja auch umbringen, hat er ja anscheinend da seinem Freund erzählt. Ich sag anscheinend, weil es ja nicht, sag ich mal, Evidenz gibt dafür, außer die Aussage. Aber er hat ja schon gezielt gehandelt. Das war ja nicht, dass er irgendwie offensichtlich schuldunfähig war in dem Moment, gar nicht.
Ja, also ich habe tatsächlich das auch erst so im Zuge des Recherchierens gemerkt und herausgefunden, weil ich bin auch an die Geschichte und an den Fall gegangen mit der Einstellung, dass Harvey eben eher ein Kollateralschaden war und eben gar nicht wegen seiner sexuellen Orientierung umgebracht wurde. Und dass dann dieses Bild von Dan, was er selber gezeigt hat, im Nachhinein ja völlig, völlig zerstört wurde. Das war dann auch für mich eher eine Überraschung tatsächlich.
Ja, ich habe das auch irgendwie, also ich habe mir nämlich eben, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und da hast du ja gesagt, All American Boy, und dann habe ich mir da runter, also das hat jetzt natürlich nichts damit zu tun, aber habe mir dann erst aufgeschrieben, Ego-Ding, Fragezeichen, Konkurrenz, Fragezeichen und dann kommen aber die anderen Begriffe dann, dass es halt eben doch nicht das war. Also bestimmt auch mitunter natürlich auch. Und was ich halt auch super erschreckend finde, ist, wie diese Gerichtsverhandlung dann auch einfach abgelaufen ist und dass er da noch Mitleid bekommen hat und super viel Zuspruch und dass ihm dann noch gedankt wurde. Und was ich mir halt auch so gedacht habe, ist, das ist halt auch alles noch nicht, also wenn man sich das mal zeitlich vor Augen führt, das ist das, was einen halt dann richtig erschreckt, dass du denkst, okay, fuck, das ist nicht irgendwie 100 Jahre her, 200 Jahre her, nee, okay, wow, das ist halt.
Nee, ich finde es andersrum. Ich finde, das ist schon so lange her. Und wenn du halt in die USA guckst, also mich hat das total erinnert an viele Verfahren gegen, auch gerade gegen Polizisten, die irgendwie Schwarze erschossen
haben. Ja, es ist halt immer noch so.
Da war das ja auch ganz oft so, dass die dann wegen irgendwelchen Gründen freigesprochen wurden, was so aus europäischer Sicht, die ja doch immer auch nochmal anders gefärbt ist, aber schon unverständlich war, weil da werden halt, also da erschießen halt Polizisten Leute oder Leute erschießen Leute und der geht halt irgendwie für einen Doppelmord 5 Jahre in den Knast. Also was ist denn das?
Wie lang hat er jetzt im Gefängnis? 5 Jahre war das?
Genau, er hat dann etwa 5 Jahre im Gefängnis verbracht, bis er dann aufgrund guter Führung frühzeitig entlassen wurde. Und was du jetzt gerade gesagt hast, Raphael, dass du es gar nicht so findest wie Kathi, sondern eben sagst so, das ist schon so lange her und da ist immer noch so viel, was getan werden muss. Ich finde, dass das immer auch so ein bisschen von beidem ist, weil auf der einen Seite hast du absolut recht, das ist der Mord, der ist jetzt 50 Jahre her fast.
45 ungefähr.
Ja, und dass die Dinge, für die sich Harvey eingesetzt hat, immer noch so aktuell sind, das ist eigentlich unglaublich traurig und schockierend. Und andererseits stimme ich auch absolut Kathi zu, dass es auf der anderen Seite halt noch gar nicht so lange her ist, weil wenn man sich halt auch mal die Gesetzestexte anguckt, was mich halt immer so schockiert hat, ist, das habe ich als Teenager das erste Mal irgendwo gelesen, war immer das mit dieser Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Also dass bis 1990 galt Homosexualität als Krankheit. Und das fand ich immer absoluten Wahnsinn. Also das waren die 90er, da sind wir alle geboren worden in diesem Jahrzehnt. Und
das Katapult-Magazin hat auf Instagram veröffentlichen die manche ihrer Karten, also die sind ja so, sie sind ja so ein sehr visuelles Magazin, und die haben eine Karte veröffentlicht, wo in Europa die Behandlung von Homosexuellen zur Heilung ihrer Homosexualität verboten ist. Und es ist gar nicht so, dass in jedem EU-Land, die sich ja alle Menschenrechten verpflichten etc. pp., das verboten ist. Also ich glaube zum Beispiel in Italien, in Polen darf man das noch.
Also es ist auch in Deutschland so, da habe ich letztens, weil ich suche die Doku mal raus, super viele Ärzte das noch machen, die schreiben dann irgendwelche komischen Sätze mit Lebensfragen, und dann gehst du aber dahin, da haben die irgendwie einen Test gemacht, hat halt ein Mann gesagt, dass er schwul wäre und dass er sich Hilfe suchen möchte, nicht weil er das irgendwie weggemacht bekommen will, sondern einfach, weil er mit sich selbst so in einer Lebenskrise ist. Und dann hat auch wirklich ein Arzt dann gesagt, ja, aber wir können dich davon heilen und du musst das und das machen, und das war irgendwie, ich glaube, von Funk oder so, ich muss mal gucken, wo ich das finde.
Ja, diese Therapieansätze nennt man im Englischen Conversion Therapy oder dann halt zu Deutsch Konversationstherapien. Und mir ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit, also wir reden jetzt hier von den letzten 3 Jahren, eine Petition über Compact oder Change.org untergekommen, wo sich eben auch ein junger, schwuler Mann dafür eingesetzt hat, dass das in Deutschland illegalisiert wird. Und dann sprechen wir jetzt halt von Deutschland im Jahr 2018.
Ja.
Und das sind dann immer so Sachen, die im Alltag einem nicht so bewusst sind, auch nicht, wenn man queer ist, glaube ich. Und dann liest man das und verliert den Glauben an die Menschheit so ein bisschen tatsächlich.
Ich meine, das Gute daran ist ja, dass es jetzt, wo wir über diesen Aspekt sprechen, dass das zum Glück nicht die Regel ist und deswegen vielleicht auch lange vergessen wurde. Trotzdem ist es erschreckend. Und ich fand diese Karte die auch halt seltsam. Einfach, dass das heutzutage überhaupt noch ein Thema zu sein scheint, irgendwie.
Ich habe auch noch eine Frage. Du hast öfters von dem Begriff Sodomie gesprochen. Habe ich das richtig? Sodomie, ne? Und ich habe mit dem Begriff nämlich immer den Sex mit Tieren verbunden.
Ja, also früher waren Sodomie-Gesetze sehr, wie soll ich sagen, vage und schwammig formuliert. Also da hat sehr viel dazu gehört. Zwischen Menschen jetzt natürlich hauptsächlich Anal- und Oralverkehr. Mhm. Und das bezog sich dann aber eben, wie ich auch erwähnt hatte, eben nicht nur auf gleichgeschlechtliche Partner, sondern konnte dann auch tatsächlich auf verheiratete Paare angewandt werden. Das heißt, wenn du jetzt in einer heterosexuellen Ehe gelebt hast und hast Analverkehr praktiziert, dann hättest du dann, was hatten wir gesagt, nicht Idaho, Michigan, für 15 Jahre ins Gefängnis gehen können.
Haft.
Freiheitsstrafe. Dann, wow. Ja, und also abgesehen davon, dass diese Gesetze halt, wie gesagt, auch völliger Wahnsinn waren, fand ich halt diesen Aspekt auch sehr merkwürdig, dass das eben auch auf heterosexuelle Paare angewandt wurde. Und bis, ich glaube, zum Ende des 19. Jahrhunderts oder so bis in die 1930er Jahre hat zu den Sodomie-Gesetzen auch der Geschlechtsverkehr mit Tieren gehört. Und deswegen assoziiert man das, glaube ich, heute häufig damit, dass Sodomie eben Geschlechtsverkehr mit Tieren meint. Aber zu der Zeit, als die angewandt wurden und eben hauptsächlich zur Diskriminierung von Homosexuellen, ging es eben hauptsächlich um Oral- und Analverkehr.
Ich würde noch mal gern auf den Harvey Milk zurückkommen. Ich fand es erstaunenswert, weil ich immer gedacht habe, ich hätte mich sehr viel mit dem Thema befasst. Aber ich habe noch nie was von Harvey Milk ich weiß es nicht, aber mir hat das überhaupt nichts gesagt, der Name, dir, Raphael?
Ich glaube, dass ich mal was über ihn gelesen habe, aber der Name war mir jetzt nicht geläufig. Aber irgendwas hat da geklingelt in der Biografie.
Der Film, den du gesagt hast, der ist mit Sean Penn. Weißt du, wie der heißt, der Film?
Der heißt Milk.
Milk, okay.
Einfach genau, von 2008. Der war, soweit ich weiß, sehr erfolgreich und hat sich auch sehr nah an Originalszenen orientiert, die zum Beispiel vom Film und Fernsehen aufgenommen wurden. Also es gibt dann wirklich so Side-by-Side-Vergleiche, die man sich dann angucken kann zwischen Harvey, wie er nach seinem Wahlsieg ist er auf dem Motorrad von seinem Wahlkampfleiter mitgefahren und jubelt in die Menge. Und dann eben direkt daneben die Szene aus dem Film mit Sean Penn. Josh Brolin hat übrigens Dan White gespielt.
Mhm.
Ja. Also wer sich dafür interessiert, ich glaube, der Film ist sehr empfehlenswert.
Weißt du, wo man ihn gucken kann, wo es den gibt?
Netflix hat ihn, glaube ich, nicht. Meine erste Empfehlung wäre dann jetzt Amazon. Ja. Aber vermutlich müsste man ihn dann leihen oder kaufen, weil der ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Genau.
Was ich halt auch so schön finde, ist, du hast auch gesagt, es gibt ein Musical über ihn. Oder habe ich das jetzt?
Nee, tatsächlich. Also ich kann mich jetzt halt auch nicht mehr daran erinnern, gerade wer das produziert hat. Aber die Dead Kennedys haben auch eine Version gemacht von The Clash, I Fought the Law.
Raffi, unser Musikexperte, kennst du
das? Raffi, unsere Musikexpertin, keine Ahnung.
Es gibt ja das Lied I Fought the law won,
ja.
Und die Dead Kennedys haben eine Version davon gemacht, in der sie quasi aus der Perspektive von Dan White singen und dann sagen, I was the law and I won. Also okay. Harveys Tod ist auch in der Populärkultur sehr viel aufgearbeitet worden. Ja.
Finde ich auch, also ich finde es halt mit dem Musical auf der einen Seite halt auch irgendwie eine coole Idee, weil er ja selber sehr Musicals liebte und so ein kreativer Typ war. Also als du so über ihn erzählt hast, ich hatte so ein Bild in meinem Kopf von so einem trotz den Umständen lebensfrohen Menschen, super kreativ. Ich hatte so irgendwie so einen verschmitzten Typen im Kopf, irgendwie so humorvoll, aber trotzdem irgendwie sich für die Dinge eingesetzt. Und was ich auch so schön fand, war, dass er da in der Straße von seinem Geschäft, von dem Kamerafachgeschäft war das?
Mm, genau.
So eine Art, wie eine Beratungsstelle schon fast hatte. Da konnte ja irgendwie jeder hinkommen. Das war für mich so ein Sinnbild von irgendwie Vorbild, wie man sich eine Politik vorstellen sollte.
Wobei das ja durchaus normal ist, dass also Abgeordnete mit Mandat offene Sprechstunden haben, wo jeder hinkommen kann. Das ist sogar bei Bundestagsabgeordneten in ihren Wahlkreisen so. Natürlich eingeschränkt, weil die ja zwischen Berlin und dem Wahlkreis pendeln.
Ja.
Aber da kannst du eigentlich als Bürger, hast du einen direkten Zugang zu deinem Abgeordneten. Nur mal so als.
Die Frage ist nur, wie direkt das dann ist. Also so wie Lea das beschrieben hat, da hat er sich ja wirklich extrem krass eingesetzt. Ja,
also ich glaube schon, dass Harvey das wirklich intensiver und mehr gemacht hat als andere. Und ich glaube, dass man heute, zumindest in Deutschland, Lokalpolitik auch wirklich unterschätzt und auch gar nicht so auf dem Schirm hat, wie das vielleicht früher oder in den USA der Fall war. Aber Kat, ich wollte dir gerade noch hier Bilder zeigen
von Harvey.
Also so sah er aus, als er seinen Imagewechsel 1975 hinter sich hatte. Nach den Hippie-Haaren.
Der sieht so aus, wie ich mir den wirklich vorgestellt habe. Das Lächeln. Der
sieht für mich aus wie so ein französischer Existenzialist und Philosoph. Irgendwie.
Ja, ich finde, er sieht halt aus wie so ein richtig netter Typ.
Herzliches Lachen.
Ja, jetzt suche ich mal gerade noch Bilder von ihm in seiner Hippie-Phase, weil ich finde, da sieht er halt ganz anders aus. Also ich hätte ihn da gar nicht.
Während du das suchst, frage ich mal Raffi, was mit den Beamtenmord, weißt du, ob das hier in Deutschland ähnlich ist, dass es da höhere Strafen gibt, wenn du einen Beamten ermordest?
Keine Ahnung.
Weißt du da was zu? Sorry.
Jetzt aus dem FF leider auch nicht.
Wir mal nachgucken.
Ja. Das war dann Harvey vor 1975 mit so einem dicken Magnum Oberlippenbart und halt diesen langen Haaren. Also ich finde, er sieht da schon...
Wem sieht der ähnlich?
Da sieht er ein bisschen ranzig aus.
Ja, also er ist halt auch zu der Zeit halt wirklich so als... wie haben die das noch in dem Podcast beschrieben? Als Aging Gay Hippie haben sie ihn bezeichnet.
Aging Gay Hippie.
Als Aging Gay Hippie, ja. Und ja, ich finde eigentlich, das trifft das ganz gut. Und er hat dann halt 1975, als er dann zum zweiten Mal für den Stadtrat kandidiert hat, glaube ich, den inneren Hippie nicht aufgegeben. Aber hat dann halt auf einmal dreiteilige Anzüge getragen, anstatt Schlaghosen, wenn er dann seinen Wahlkampf geleitet hat. Und das hat ja anscheinend was gebracht. Sonst hätte es ja 1977 wahrscheinlich nicht geklappt.
Ja.
Ja, er scheint schon auch was sehr Opportunistisches zu haben. Also den Move von ihm, dass er da Unterstützung zusagt und es dann im letzten Moment entzieht, finde ich, ist schon auch so ein Dick-Move. Aber wahrscheinlich hat es so jemand gebraucht, der die Chance ergreift, wenn sie da ist.
Ja.
Und auch, ich sag das jetzt mal drastisch, auch die Ellenbogen auspackt, weil sonst hätte er sich wahrscheinlich nicht durchsetzen können. Oder es wäre ihm viel schwerer gewesen mit, ich sag mal, mit seinem Attribut als homosexueller Mann zu der Zeit.
Ja, das ist ganz witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich glaube, dass Harvey durchaus genau eben eine opportunistische oder auch so ein bisschen so eine Dark Side hatte, weil er hat ja eben sehr kaltschnäuzig da mit seinem längsten Partner Schluss gemacht, indem er ihn da gefragt hat, ja, hast du schon mal übers Ausziehen nachgedacht? Und was ich jetzt auch weggelassen habe, weil diese ganze Wahlkampfperioden von Harvey, die kann man natürlich auch noch in einen viel größeren politischen Kontext setzen. Und in den 70ern ist ja in Amerika sehr viel abgegangen, ne? Die da anfangs, ich gesagt hatte, da Ende der 60er ist der Son of Sam gefasst worden. Dann gab es ungefähr zur gleichen Zeit, wo Dan das Attentat begangen hat, die Jonestown-Suizide, glaube ich. Das war auch zu derselben Zeit und dann ist da tatsächlich, ist da versucht worden, Parallelen herzustellen zwischen den Jonestown-Suiziden und Dans Attentat. Das hätte aber, glaube ich, dann doch ein bisschen den Rahmen gesprengt. Aber was ich dann noch kurz erzählen wollte, ist, es gab ich glaube 1976 ein Attentatsversuch auf den damaligen Präsidenten oder Vizepräsidenten George Ford. Und der Ex-Freund von Harveys Ex-Freund,
ja,
hat dieses Attentat tatsächlich verhindert und war dann groß in der Presse und sollte dafür sehr gefeiert werden. Und er hat aber immer versucht, seine Rolle da sehr klein zu halten und klein zu reden und hat gesagt, nein, ich möchte nicht in die Nachrichten, bitte schreibt meinen Namen nicht. Und haben sich natürlich alle gefragt, so, ja, warum denn? Und Harvey hat das spitz gekriegt und kannte halt den Namen, weil er mit seinem Ex-Freund noch Kontakt hatte und hat dann da die große Chance gesehen, Homosexuelle als Helden darzustellen und die Chance zu nutzen, zu sagen, ja, dieser Mann, dieser Held, der dieses Attentat verhindert hat, der ist schwul und Schwule können Helden sein. Und er hat sich dann halt tatsächlich da die Freiheit genommen oder eigentlich eher dann die Maßlosigkeit, diesen Mann zu outen und hat halt dann den Zeitungen gesteckt, ja, guckt mal, der ist schwul und Schwule können auch toll sein. Und für diesen Mann war das tatsächlich ziemlich furchtbar. Also seine Mutter soll wohl nie wieder mit ihm geredet haben und solche Sachen. Deswegen glaube ich, dass Harvey durchaus auch eben diese andere Seite hatte, wo er Chancen gesehen hat. Ja, ja, wo er Chancen gesehen hat und dann mit allen Mitteln versucht hat, die wahrzunehmen.
Ja. Übrigens, in Deutschland habe ich eben nachgelesen, das ist der sogenannte Paragraph 175, ja. Genau. Und der wurde, also stellt sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechtes unter Strafe und war bis
1994.
Genau, ja. Ja. Da gibt es auch eine gute Doku, einfach auf YouTube eingeben. Ja, der Titel ist ein bisschen scheiße, er heißt Der Schwulenparagraf. Aber,
es aber wie war das mit Sex zwischen Frauen? Das war nicht strafbar, oder?
Frauen bzw. Lesben sind halt lange geschichtlich einfach ignoriert worden. Ja. Also das war nicht wichtig genug. Das
war und nicht auf dem Tacho so der Leute. Also, und wurde halt auch und ist ja auch bis heute einfach noch oft gesellschaftlich irgendwie, nee, ich will jetzt nicht, aber es ist, wird gesellschaftlich oft anders gesehen. So, ich sag's jetzt einfach mal platt, oh ja, Lesben, egal, und dann Schule, so. Das ist, sorry, dass ich das jetzt so platt sage, aber das ist ja halt, wird halt, und das beschreiben diese Männer da auch in der Doku, dass halt in den ganzen Bars, wo die Razzias gemacht wurden, da halt auch wirklich oft die Männer angegriffen wurden. Was natürlich nicht heißt, dass homosexuelle Frauen keine Diskriminierung erfahren.
Nee. Und zu diesem Paragraphen 175 hatte ich mich dann auch noch ein bisschen schlau gemacht. Und der ist tatsächlich schon ganz schön alt. Also ich glaube, der geht
1800.
Genau, also Weimarer Republik, darauf geht der zurück. Und ist dann, ja, ähnlich halt diesem Wankelmut der Weimarer Republik selbst, dann mal abgeschafft worden, dann mal wieder eingesetzt worden, von den Nazis natürlich extrem verschärft worden. Und da war es zum Beispiel auch so, dass lesbische Frauen, homosexuelle Frauen häufig nicht wegen ihrer Homosexualität in einem Konzentrationslager gelandet sind, sondern eher nur dann, wenn sie sich ja sozialistisch verhalten haben oder auch jüdisch waren.
Mhm.
Ja, genau.
So, und jetzt kann ich noch einen vielleicht eher historischen Fun-Fact erzählen zu queeren Menschen. Und zwar habe ich in einem Infopost, ich glaube ZDF-Info gelesen, dass es tatsächlich in Griechenland, und das ist kein Mythos, sondern Realität, schwule Elitekrieger gab. Und zwar gab es da eine ganze Zeit lang, haben die Spartaner mit ihren Berufssoldaten eben in Griechenland militärisch dominiert und konnten auch Athen mit seinem Bündnispartnern besiegen. Und erst der Herrscher von Theben ist auf die Idee gekommen, schwule Pärchen in seine Armee aufzunehmen, und zwar vermehrt und zu Elitekriegern auszubilden. Und die Idee dahinter war, dass wenn der Liebespaare in seiner Armee hat, der Zusammenhalt gestärkt wird.
Das ist
und
schlau.
Und er konnte dann tatsächlich mit seinen schwulen Elitekriegern die Spartaner besiegen und hat eine ein lange bestehendes Reich dadurch gründen können. Das fand ich ganz spannend, dass, und das ist ja öfter auch bekannt, dass in Griechenland eben in der Antike Homosexualität nicht verfolgt wurde, im Gegenteil. Ich weiß nicht, inwiefern das historisch belegt ist, vielleicht weißt du da mehr dazu, Lea, aber ich fand das ganz einfach kurios auch, diesen Fakt, ja.
Ja, da kann ich tatsächlich noch ein, zwei Sachen zu sagen. Also das System damals in Griechenland war ein Lehrer-Schüler-System, das quasi junge Kinder, eigentlich noch minderjährige Jungen, in Familien gegeben wurden, um dort in irgendeiner Art und Weise eine Ausbildung zu erfahren. Und dann, ja, gab es häufig zwischen dem Lehrer und dem Schüler eine homosexuelle Beziehung. Das waren dann damals die, da kommt auch der Begriff Päderast her eigentlich, was der alte Begriff für Pädophiler ist. Und das, ja, doch eigentlich Interessante war aber, dass solange sich das auf diese Lehrer-Schüler-Beziehung oder diese Lehrer-Schüler-Zeit begrenzt hat, war das tatsächlich gesellschaftlich absolut akzeptiert. Und wenn diese Zeit allerdings geendet hat und der Schüler ein gewisses Alter erreicht hat und den Haushalt verlassen hat, dann mussten diese Beziehungen auch enden. Also es gab dann wohl auch hier und da mal Schüler, die sich ja mehr oder weniger tatsächlich verliebt haben in ihre Lehrer. Und wenn dann da noch eine Beziehung fortgeführt wurde, ist das dann tatsächlich wieder unheimlich verachtet worden.
Okay, das ist interessant, ja.
Das heißt, es war gesellschaftlich akzeptierter dann, dass quasi, also das waren ja wahrscheinlich dann keine Jugendlichen, sondern wirklich Kinder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, dass es gesellschaftlich akzeptierter war, dass der Lehrer quasi seine Macht missbrauchen konnte und sexualisierte Gewalt quasi ausübt, dass das dann quasi irgendwie gesellschaftlich akzeptierter war, als dann, wenn es irgendwie einvernehmlich gewesen wäre später, was ja natürlich dann auch.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass man halt aus heutiger Sicht diese Systeme auf jeden Fall extrem kritisch sehen muss und sehen soll. Aber zu der Zeit war das, soweit ich weiß, gang und gäbe und wann absolut war das normal. Ja gut, wir sprechen jetzt hier von
2000 plus.
Okay. Ja,
ne? Also, ja gut, das ist ja, schon klar. Eine Weile her.
Aber das ist halt schon
2500 Jahre sowas.
Ja.
Ja, aber es erinnert mich trotzdem immer noch so an die Widersprüche. Das ist, wie ich schon mal eben sagte, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt noch mal das Beispiel lesbischer Sex zum Beispiel. Immer dann, also es ist immer irgendwas mit dieser gesellschaftlichen Akzeptanz. Es ist halt dann, ich finde, das ist, also ich sag immer, also auch gestern, wenn ich lese irgendwie, dass Manuel Neuer, der die Regenbogenflagge am Spielern hat, halt das jetzt verfolgt werden soll, da frage ich mich halt wirklich, ich kann es echt nicht glauben, dass man immer noch dafür kämpfen muss, jeden Tag. Wir sollten nicht damit aufhören, um Gottes Willen, aber manchmal denke ich mir so, Alter, Mann, wann denn endlich so?
Oh. Ja, also ich hatte dann auch noch ein bisschen über die gesetzliche Entwicklung in Deutschland recherchiert, eben auch über diesen Paragraphen 175. Und was ich auch überhaupt nicht wusste, ist, dass in den Jahren 1950, 51 die Verfolgung von homosexuellen Männern ihren absoluten Höhepunkt nochmal erreicht hat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, da gab es die sogenannten Frankfurter homosexuellen Prozesse. Und alles, also diese Adenauer-Zeit, die muss wohl tatsächlich extrem schlimm gewesen sein. Und auch wenn man dann weiter guckt ein bisschen, was für ein Aufsehen das damals war, weil ich wollte dann auch wissen, wer war denn eigentlich so der erste schwule Politiker Deutschlands? Und ich weiß nicht, wer sich noch alles an Guido Westerwelle erinnern kann.
Auch, ja.
Ja, und das muss in den Ende der 90er auch ein Aufschrei gewesen sein.
Also ich erinnere mich auch noch so, wo ich klein war, dann immer, wenn es um Guido Westerwelle ging, hieß es immer direkt mit, ja, und der ist auch schwul. Also, ne, das ist so
ja,
das.
Oder Klaus Wowereit. Der hat ja, obwohl der irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, wie lange war der Bürgermeister von Berlin, aber immer, sein berühmtester Satz blieb immer noch sein Outing, sein öffentliches. Mm. Also ich war da zu klein, meine Eltern haben mir das irgendwann erzählt, da wurde wohl wochenlang eine Hetzjagd, vor allem der Springer-Medien, auf ihn betrieben, ob ist er denn jetzt schwul oder nicht, und dann hat er sich ja geoutet in diesem berühmten Satz, ich bin schwul und das ist gut so, und das ist ja sein berühmtester Satz geblieben und es hatte halt nichts mit seiner Politik zu tun, die er gemacht hat. Also ich weiß noch nicht mal, ob wie sein politisches Erbe mittlerweile gesehen wird, als Bürgermeister von Berlin, keine Ahnung, aber das ist das dominante Bild von ihm geblieben und das ist eigentlich schade.
Ja, und deswegen glaube ich, dass wir auch in Deutschland wirklich noch viel Arbeit vor uns haben, was halt auch das Beispiel mit dieser Regenbogenbinde jetzt zeigt. Also da habe ich auch im Internet auf, ich glaube, queer.de einen kurzen Artikel zugelesen, dass sich ein Abgeordneter der AfD da tierisch drüber aufgeregt hat und ja, der meinte, das müsse man jetzt prüfen und auch eingehend untersuchen, wie das da kommen konnte. Und er warnt den DFB vor weiteren Antidiskriminierungs, ja, Maßnahmen. Und ich finde es einfach erschreckend, dass wir solche Leute in der deutschen Politik haben.
Ich möchte auch noch dazu sagen, ich habe letztens eine Nachricht bekommen auf Instagram, wir wären zu politisch. Ich möchte jetzt hier offiziell sagen, jeder rechte Idiot, jeder, der die LGBTQ-Community hasst oder irgendwas dagegen zu sagen hat, warte, ich gebe jetzt den Weg frei. Ihr dürft gehen. Das wollte ich nur kurz sagen. Vielleicht noch zum Schluss, Lea, ich kenne mich nicht so gut aus. Hast du irgendwie Internetseiten oder so rausgefunden, wenn jetzt irgendwer aus unserer Community sagt von Ofenkäse Crimes, boah, ich brauche vielleicht Hilfe, ich brauche einen Ratschlag, gibt es da irgendwie gute, weiß ich nicht, Hilfetelefone oder Beratungsstellen, wo man sich melden kann? Weil ich habe mich, wie gesagt, nicht so krass jetzt mit dem Thema beschäftigt für die heutige Folge.
Ja, also man kann sich zum Beispiel an den Lesben- und Schwulenverband Deutschlands wenden, den LSVD. Die haben sowohl eine Telefonnummer als auch eine E-Mail-Adresse online. Also allein wenn man googelt LGBT Hotline Deutschland, findet man da ganz viele Treffer. Es hilft natürlich auch immer, wenn man sich das zutraut, wenn man das möchte, in seiner Stadt, in seinem Stadtviertel zu gucken, ob es irgendwo queere Treffpunkte gibt, also queere Cafés, queere Jugendzentren gibt es auch ganz
Hier in
viele.
Aachen gibt es das, heißt das Knutschfleck oder wie heißt
Genau,
das?
hier in Aachen gibt es zum Beispiel das Knutschfleck, das ist jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte aktiv, auch immer bei der kleinen Aachen Pride von der Universität gibt es zum Beispiel auch das Queerreferat. Also da glaube ich, dass man sich da auch immer sehr gut hinwenden kann, wenn man zu dem Schritt bereit ist. Genau, dann gibt es aber auch in der Schweiz, glaube ich, falls wir irgendwelche Schweizer Hörer haben, die LGBT-Helpline. Das ist auch eine Hotline, die man sich 24 Stunden online und telefonisch wenden kann. Ja.
Ja, Lea, bevor wir dich verabschieden, haben wir natürlich noch, du musst ja jetzt auch bei unserer Kategorie Guilty Pleasure. Wow, das war sehr sexy, Raffi. Mitmachen. Raffi, hast du dir auch eins überlegt?
Nein,
Wow,
ich mache
okay.
das wie immer on the fly.
Okay, on the fly. Dann Lea, the stage is yours, dein Guilty Pleasure.
Ja, ich habe tatsächlich sehr lange überlegt, was ich denn da nehmen soll und was ich für Guilty Pleasures habe. Und ich habe jetzt eins, von dem ich gar nicht weiß, ob es so guilty ist,
Das
aber.
werden unsere HörerInnen beurteilen dann am Ende.
Ja, also ich kaufe mir immer neue Videospiele, bevor ich das davor zu Ende gespielt habe, zum Beispiel. Ganz schlimm ist das, seitdem ich die Switch-Konsole besitze, weil die hat einen Online-Store, in dem man sich bei vielen Sonderangeboten Dinge direkt runterladen kann und nicht mal mehr vor die Tür muss. Und da hat mein Geldbeutel ganz schön gelitten drunter.
Das heißt, du spielst die Spiele nicht zu Ende und fängst ein neues an.
Ja, genau. Also ich versuche dann schon immer noch, das dann irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und dann doch noch mal irgendwann zu Ende zu spielen. Aber das ist tatsächlich.
Fun Fact, Lea, wir haben auch eins zusammen angefangen und es nicht zu Ende gespielt. Wir haben so ein Horrorspiel und ich habe mir halt, wie hieß das,
Man of Medan.
Man of
Man of
Medan.
Medan,
Wir haben
ja.
Ich
nicht.
weiß es sogar.
Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Ja, ich habe jetzt letztens nach, ich glaube, fast einem Jahr oder länger, den zweiten Teil von The Last of Us endlich zu Ende gespielt. Und oh, es war eine Achterbahnfahrt, eine emotionale. Ich habe samstags morgens um 2 Uhr oder so war ich fertig und ich war dann auch mental.
Mit dem Spiel und mit den Nerven.
Ja, genau. Weil, ja.
Sorry. Kathi, erzähl du doch mal, wie du zu deiner ersten Videospielkonsole gekommen bist.
Also, wir waren bei einer Bekannten, bei einer Freundin und ich bin wirklich so, also ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, wenn ich so diese Mario Kart Dinger, wie nennt man die denn, Konsolen?
Controller?
In der Hand habe, bin ich halt immer so meinen Körper 100 Millionen 80 Grad am Mitschwingen. So, und dann waren wir irgendwann bei einer Freundin und die hatte eine Playstation und ja, ich liebe ja auch neben True Crime so ein bisschen Horror-Gedöns. Ich kann es mir nicht gut angucken und will dann weinen, aber ich muss auch irgendwie immer mitmachen. Und die hatte ein Spiel, das hieß Until Dawn hieß das, ja. Und das fand ich cool, weil da musste man immer so ganz schnell Entscheidungen drücken. Das habe ich irgendwie...
Quick Action Adventure oder so heißt das.
Heißt das so, Lea?
Ja, das klingt plausibel, ja.
Und es war halt ganz dunkel in dem Zimmer und ich war halt so gehypt und es war dann halt auch irgendwann spät und man kann ja nicht so ein Videospiel einfach durchzocken. 840 Stunden kann man bestimmt, aber ich konnte es halt nicht.
Quick Run oder Speed Run heißt das dann.
Und dann war ich so am nächsten Morgen, fuck, Alter, ich will dieses Spiel zu Ende spielen. Und wir haben natürlich keine Playstation gehabt. Und ich bin so ein kranker Impulsiv, eine kranke Impulsivkäuferin. Ich muss das dann haben. Guck so auf eBay, irgendwo eine PS3 war das, Raffi?
PS4.
Okay, da, sorry.
3 ist schon... Anno dazu mal mittlerweile.
Und sehe dann, irgendwo in der fucking Eifel verkauft einer eine für 110 Euro. Ich, der Gönjamin der
also
Nation.
Also es waren 190, mal so für deine Wahrnehmung.
Okay.
Plus, ich schätze mal, jetzt über den Daumen gepeilt, 80 Euro Sprit, die wir verfahren haben.
Man muss dazu sagen, also wir sind halt dann sonntags in die Eifel gefahren. Wir sind ungefähr, also wir sind erstmal sind wir eine Stunde zu früh losgefahren. Das habe ich dann auf der Uhr gesehen, mussten wir nochmal zurückfahren, weil wir halt sonst da eine Stunde abgekackt hätten. Dann sind wir halt da angekommen, alles gut, der Typ uns die Playstation gegeben. Dann sind wir schon fast auf dem Zuhauseweg. Ich so, Raphael.
Nee, wir waren schon auf... Also wir sind gefahren, glaube ich, eine
halbe Stunde,
eine gute Dreiviertelstunde, okay. Eher 50 Minuten und wir hatten schon die Hälfte rum. Dann ruft der Verkäufer an, sie haben es den Netzstecker vergessen. Ja,
der gut, Raphael hatte Netzstecker gar keine Böcke mehr.
Ja.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann an 2 Abenden das Until Dawn dann gespielt. Und dann dachte ich so, okay, cool, das hat auch echt Bock gemacht und wollte mir dann ein neues Videospiel runter. Was habe ich dann? The Evil Dead? Hieß das so?
Ich weiß es nicht, du hast jedenfalls auch so ein Adventure-Horror geladen und hast dann aber im Nachhinein festgestellt, nachdem du das allererste Level mit Mühen, also nach Stunden mal geschafft hast, dass das eines der schwersten Videospiele ist, die jemals auf den Markt gekommen sind anscheinend. Also in diversen Foren haben sich so Hardcore-Gamer darüber ausgelacht, wie ewig sie für bestimmte Missionen gebraucht haben. Also so, wo so Dark Souls-Level. Ich habe auch mal eine Mission versucht, das ist endschwer gewesen. Endschwer. Auf leicht.
Also kurz gesagt, 4 Wochen später war ich die eBay-Verkäuferin der PlayStation. Ja, wow, das war
ich. Glaube, ich habe im Endeffekt mehr auf der gezockt dann als du, weil ich habe dann auch noch irgendein Game gezockt.
So ein komisches Rattenplagenspiel gespielt, ist ja auch egal. Naja, ja, okay, danke, ich habe das schon vergessen, dass das echt eine unkluge Aktion war.
Hast du dir denn ein Guilty Pleasure überlegt?
Ja, mein Guilty Pleasure ist mir gestern eingefallen, als ich nach Hause vom Spazierengehen mit Raffi zurück bin. Da habe ich nämlich die Super Sonntag, so heißt die Lokalzeitung hier unten, ablegen sehen. Und zwar brauche ich jeden Sonntag et Aldi Prospektchen. Wenn ich Sonntag et Aldi Prospektchen nicht habe, ist der Tag am Ende. Und manchmal vergessen aber die Postboten oder Postbotinnen uns die lokale Zeitung halt hinzulegen. Und dann gehe ich bei den Nachbarn die Zeitung klauen. Aber meistens klaue ich mir nur das Aldi-Prospekt raus. Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass voll oft bei den Zeitungen die Aldi-Prospekte fehlen. Und ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, der die Aldi-Prospekte klaut. Aber Aldi Prospekte for Life. Schön sonntagmorgens beim Kaffee gucken, was hat der Aldi in der Angebot?
Andere lesen die Zeit, die Taz, die Frankfurt.
Die lese ich ja auch, aber du siehst Aldi Prospekt. Ja, und dafür gehe ich halt auch schon mal kriminelle Wege. Ich, alter Gangster, ey. Ich bin schon mega krass. Ja, und ich habe sogar noch was.
Also Puppies in Crime, ihr habt hier euren neuen Fall gerade.
Ja, genau, ihr könnt mich gerne dafür anrufen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier eben einen Zeitungsartikel aus der Aachener Zeitung gehabt. Das ist jetzt auch irgendwie so gefühlt wie so ein zu dumm zum Verbrechen, aber es ist irgendwie auch nicht. Ich such's mal kurz raus.
Dann erzähle ich vielleicht noch ganz schnell was, weil ihr habt ja auch noch eure andere Kategorie.
Ja, unser Omane der Woche.
Genau, das Omane der Woche. Und ich kann quasi so ein Omane des Monats erzählen, weil ich hatte Mitte April den ersten Autounfall, den ich nicht selber verursacht habe. Und da das halt der erste war, war mir auch nicht ganz so bewusst, wie da die Abläufe sind mit den Versicherungen. Habe dann das zuerst meiner Versicherung gemeldet und habe dann einen Monat lang nichts gehört. Habe dann irgendwann mal angerufen und die sagten, nein, nein, das müssen Sie bei dem Menschen, bei der Versicherung melden, bei der Schadensverursacher ist.
Echt?
Ja, okay. Ein kleines Bildungsprogramm. Naja, dann habe ich bei dieser Versicherung angerufen und die teilten mir mit, ja, der Vertrag, der ist hier, aber der hat nie existiert. Und dann hat der Schadensverursacher es anscheinend versäumt, seine erste Versicherungsprämie zu zahlen.
Fuck!
Es ist ein richtiges Umane für ihn.
Ja, und also auch für mich, weil ich habe jetzt niemanden, an den ich meinen Schadensanspruch wenden kann.
Ach so.
Ja, das ist ein
ich kenne einen Typen, der macht das.
Ja, und was? Wer bezahlt das jetzt?
Das lief dann noch mehrere Wochen weiter, weil sich dann noch mehrere Zwischenschritte ergeben haben, die mir die Versicherung mitgeteilt hat. Und im Endeffekt musste ich jetzt tatsächlich zur Polizei gehen und eine Anzeige gegen diesen Mann stellen, weil in Deutschland existiert das eine Pflicht zur Versicherung, wenn man mit dem Auto fährt.
Ja, du brauchst einen Versicherungsschutz, ja, mindestens irgendwie.
Vollkasko, ja. Halbkasko ist ja völlig egal, aber eben zu dem Zeitpunkt, wo der Mann diesen Unfall verursacht hat, ja, ist er eben ohne Versicherung gefahren und das ist in Deutschland eine Straftat.
Ja, richtig kriminell hier heute.
Naja, und dann
Geldstrafe, Führerschein, Lappen weg?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin dann halt zur Polizei gegangen und der nette Polizist, der meine Anzeige aufgenommen hat, sagte mir dann schon so, ja, haben Sie Zeugen? Haben Sie Polizei gerufen? Ich so, nee, es war leider sehr früh morgens. Ist ein Bagatellschaden. Ich dachte, ich brauche keine Polizei. Also für alle da draußen, wenn ihr keine Zeugen habt, auch bei einem Bagatellschaden.
Immer die Polizei rufen?
Ruft die Polizei. Und ich habe dann jetzt diese Anzeige quasi nur gestellt als Nachweis für meine Versicherung und muss dann versuchen, jetzt bei meiner Versicherung noch irgendwelche Ansprüche geltend zu machen. Scheiße. Aber ja, das ist jetzt so mein Omane des April, Mai und Juni.
Zusammen direkt. Ja. Raffi, hast du dir in der Zwischenzeit ein Omane oder ein Guilty Pleasure überlegt? Oder?
Nö.
Raffi ist auch.
Wir haben auch gerade eine Viertelstunde Guilty Pleasures und Omanes gehört, da dachte ich mir.
Fandst du es langweilig, oder was?
Ich halte mich heute mal bedeckt und.
Ist klar. Okay, aber dann erzähle ich noch kurz die Story, die ich gelesen habe und für sehr lustig empfunden habe aus Aachen in den letzten Tagen. Haltet euch fest. Aachen, Langer Wehe. Weil er in einem fahrenden Auto auf dem Aachener Toledo-Ring die Rückleuchte reparieren wollte, hat ein Mann am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 3:15 meldete sich eine Autofahrerin bei der Polizei. Sie sei gerade auf dem Toledo-Ring von einem PKW überholt worden, bei dem eine Rückleuchte ausgebaut gewesen sei. Aus dem Loch habe eine sich bewegende Hand geragt. Die 32-Jährige gab das Kennzeichen durch. Sofort begann die Fahndung nach dem Wagen und die Ermittlung der Leitstelle und der Kripo. Die haben halt gedacht, da hätte jemand entführt und es wäre ein Hilfeschrei gewesen. Diese führt die Beamten nach Langer Wehe. Ist hier ungefähr so 20 Minuten von Aachen? Ja, 20 Minuten ungefähr.
Ja, 25.
Vor Ort trafen die Polizisten auf den Halter des Wagens, der glaubhaft versicherte, dass es seine Hand gewesen war, die er aus dem Fahrzeug herausgeragt habe. Hintergrund war eine defekte Rückleuchte. Im Kofferraum liegend habe er während der Fahrt versucht, ein Kontaktproblem an dieser zu lesen. Am Steuer habe währenddessen ein Bekannter gesessen. Der 38-Jährige habe sich sofort einsichtig gezeigt, sagte Polizeisprecher Frank P. Zukünftig wolle er von solchen Reparaturen aber absehen. Ey, mach doch einfach kurz das Auto an den Seitenrand während der Fahrt im Kofferraum. Das ist auch super unbequem.
Vor allen Dingen, wie haben sie es dann geschafft, während der Fahrt den Fahrer zu tauschen? Weil das hört sich ja so an, als ob er zuerst gefahren ist und als er dann im Kofferraum gelegen hat, hat sein Bekannter ist dann gefahren. Also müssen die ja während der Fahrt getauscht haben.
Ich denke und auch an alle True Crime Hörer und Hörerinnen, ich glaube, wenn einer von uns gesehen hätte, wie so eine Hand aus der Rückwehr, wir wären alle durchgedreht und wären so, okay, wow, das ist hier wird jemand entführt. Lea, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Du bist auf jeden Fall nochmal als Gast engagiert, weil ich finde, du hast das so, so cool gemacht.
Ja, absolut.
Wirklich, kannst du dir echt mal hier auf die Schulter klopfen. Das war nicht Leas Schulter, das war der Tisch.
Stahlschultern.
So krass bist du auch nicht. Ja, und deswegen sagen wir heute mal alle zu dritt Schöber!